Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Drohungen oder Angriffe bei Politikerinnen und Politikern, das ist ab einer gewissen Bekanntheit leider relativ normal. Meistens bekommen wir davon nichts mit, was vor allem rund um Annalena Baerbock, Robert Habeck, aber am krassesten bei Karl Lauterbach, unserem Bundesgesundheitsminister, so abgeht. Die werden gut beschützt, diese Menschen, und sie reden da nicht drüber. Alice Weidel und Tino Chrupalla von der AfD, die sind wohl auch gerade Opfer von Drohungen und sogar einem möglichen Angriff im Fall von Tino Chrupalla. Und die Partei, die redet drüber. Und das wirft immer mehr Fragen auf, die wir gleich stellen und versuchen zu beantworten hier im Update-Podcast am Donnerstag. Außerdem Thema der Abzug der Bundeswehr aus Mali in Westafrika. Unser Korrespondent war beim Packen der Kisten und Container dabei.
Die Einzelteile von Pistolen, blitzsaubere G36-Gewehre, gepanzerte Fahrzeuge wie dieser Fuchs-Transportpanzer zum Beispiel.
Wie kriegt man solche Waffen und Fahrzeuge und natürlich die Soldatinnen und Soldaten aus so einer unsicheren Region raus? Hört ihr hier in dieser Podcast-Episode. Und Jana Niehoff wird uns gleich von einem, na ich sag mal, eigenartigen TikTok-Trend erzählen.
Ja, wenn du schon immer mal wissen wolltest, ob du mit kurzen oder mit langen Haaren besser aussiehst, jetzt kannst du es mit TikTok.
Auch das in dieser Episode des Update-Podcasts am 5. Oktober 2023.
Deutschlandfunk Nova.
Was ist gestern am Mittwoch passiert mit Tino Chrupalla? Der AfD-Co-Vorsitzende oder Sprecher, wie es ja heißt bei der AfD, war gestern bei einem Wahlkampfauftritt der Partei in Ingolstadt in Bayern, musste dann aber ins Krankenhaus gebracht werden. Auch heute soll er intensivmedizinisch beobachtet oder behandelt worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Körperverletzung. Das macht man in solchen Fällen eigentlich direkt, ja. Volker Findhammer aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Was ist bisher zu diesem Vorfall rund um Tino Chrupalla bekannt?
Ja, Ralf, noch haben wir es mit mindestens zwei Versionen zu tun, weil es keine eindeutigen Erkenntnisse gibt. Seitens der AfD gibt es bis jetzt keine Erklärung oder Stellungnahme zu dem Fall. Tino Chrupalla, du hast es schon erwähnt, der wurde auf der Intensivstation in einem Ingolstädter Krankenhaus beobachtet und untersucht. Und dann hieß es seitens der Partei, es gebe wohl eine Einstichstelle am Körper. Und das war die Erklärung, die es gab. Deshalb sollten Blutuntersuchungen zu einer weiteren Klärung beitragen. Mehr war aber von dieser Seite nicht zu hören, auch nicht von möglichen Tätern. Aber einzelne Parteimitglieder, und da sind wir natürlich wieder bei der Dynamik in der AfD, wie etwa der Thüringer Landeschef Björn Höcke oder Peter Büstron, die selbst nicht vor Ort waren, verbreiteten natürlich die Version einer Spritze in den sozialen Medien. Und da war die ganze Zeit von zwei jugendlichen Tätern die Rede. Aber es gab nur ganz wenige Leute, die dabei waren. Einer war der österreichische Rechtspopulist Gerald Gross, der als Redner aufgetreten ist. Und der hat dann später auf Twitter folgende Erklärung veröffentlicht.
Ich bin einige Zeit neben ihm gestanden und wenige Augenblicke später deutete er seinem danebenstehenden Mitarbeiter, dass zuvor beim Aussteigen aus dem Auto mit zwei oder mehreren Jugendlichen in der Menge etwas passiert sein soll. Ich habe das mit einem Ohr gehört. Tino Chrupalla ist zusammengebrochen, wurde von seinem Mitarbeiter und von den Polizisten, den Personenschützern, zu einem Begleitfahrzeug der Polizei hinter die Bühne geführt, abgeschottet, um Tino Chrupalla zu versorgen. Die Nachrichtenlage war für uns, obwohl wir 2, 3 Meter, 4 Meter daneben standen, vollkommen unklar. Wir wussten nicht, was passiert ist.
Also da, Ralf, hörst du schon, dass selbst für einen unmittelbaren Zeugen das Ganze ziemlich undurchsichtig war. Und vor dem Hintergrund ermittelt ja jetzt, du hast es schon erwähnt, die Staatsanwaltschaft derzeit gegen unbekannt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Und da hat Veronika Krieser, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, heute Mittag erklärt.
Gegenstand dieses Verfahrens ist auch die Frage, ob überhaupt ein Angriff stattgefunden hat. Aus Zeugenaussagen wissen wir, dass mehrere Personen Selfies mit Herrn Chrupalla gemacht haben. Weder aus der Zeugenaussage von Herrn Chrupalla noch aus der Zeugenaussage von umstehenden Personen ergibt sich allerdings, dass in diesem Augenblick irgendwelche auffälligen Handlungen wahrgenommen wurden. Die Zeugen haben keinen Angriff oder keine tätliche Handlung in Richtung von Herrn Chrupalla in diesem Augenblick beobachten können.
Also das war dann schon eine klare Aussage. Es ist etwas passiert, aber das zu rekonstruieren fällt offenbar noch sehr schwer.
Und weiß man, wie es Tino Chrupalla heute geht?
Es geht ihm wohl gesundheitlich besser, er sei auch ansprechbar. Auch da gab es ja dann gestern erste Zweifel. Aber insofern geht es ihm besser. Er ist aber noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen. Zumindest haben wir keine Informationen darüber, dass das vielleicht schon geschehen sein könnte.
Jetzt ist ja so, dass auch bei der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben hat, so wie das ja immer heißt. Die hatte einen Wahlkampfauftritt am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Die hat ihn abgesagt, wobei der Spiegel jetzt berichtet, dass Weidel an diesem Feiertag auf Mallorca gesehen wurde und somit anscheinend eigentlich gar keinen Wahlkampftermin im Kalender hatte. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist in der Tat schwierig. Alice Weidel und ihre Familie seien von den Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung heraus an einen sicheren Ort gebracht worden, hat man zumindest auf der Veranstaltung erzählt, weil sich eben Hinweise verdichtet hätten, die auf einen Anschlag hindeuten würden. Es gibt Aussagen, zumindest von der Polizei in der Schweiz, wo Weidel ja wohnt, und die sind bestätigt vom Schweizerischen Rundfunk, dass es dort einen Polizeieinsatz in dieser Angelegenheit tatsächlich am 23. September gegeben hat. Gestern wurde aber bekannt, dass sie tatsächlich auf Mallorca war in der Zeit danach und eben nicht zur Veranstaltung gekommen ist. Und dann gibt es die Information vom Bundeskriminalamt. Das ist ja für den unmittelbaren Personenschutz zuständig. Das BKA hat gegenüber AfP gesagt, dass Weidels Absage am Dienstag nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des Bundeskriminalamts erfolgt sei. Also insofern wird diese Geschichte mit Mallorca doch ein klein wenig zweifelhaft, wenn es keine konkreten Hinweise vom BKA gab, dass es eine Sicherheitsgefährdung rund um die Veranstaltung in Mittlerreuth gegeben hätte.
Und vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass alle Politiker in Spitzenpositionen immer wieder auch Drohungen bekommen. Viele reden da nicht drüber. In diesen beiden Fällen wird sehr viel drüber gesprochen.
Ja, in diesen beiden Fällen wird tatsächlich sehr viel drüber gesprochen. Und es ist auch ein Grund, weshalb sich viele Politiker dann noch verhalten zu Wort melden. Aber in dem Fall, selbst wenn es um politische Gegner handelt, gibt es eine klare Erklärung, beispielsweise vom SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Gewaltandrohungen oder Anwendung gegen wen auch immer im politischen und öffentlichen Raum verbieten sich, völlig egal, welche Thesen und Parolen diese Person selbst verbreitet. Gewalt darf nicht zum Mittel der politischen Auseinandersetzung werden. Und das gilt eben selbst für diejenigen, die ansonsten mit Spaltung und Aufhetzung politisch arbeiten. Da darf es keine Ausnahmen geben.
Und ich finde, das ist eine klare Ansage. Dem muss man eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Volker Findhammer aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über sicherheitsrelevante Zwischenfälle im Wahlkampf. Bayern und Hessen ist ja Wahlkampf momentan, von Tino Chrupalla und Alice Weidel, beide AfD.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kurze Frage hier in Deutschlandfunk Nova. Stehen mir eigentlich kurze oder lange Haare besser? Ehrlich gesagt hat sich die Frage bei mir nie so richtig gestellt. Ich hatte mal so ein bisschen längere Haare, aber ich habe es dann sein lassen. Viele Menschen beschäftigt das aber. Und bevor es zum Friseur oder zur Friseurin geht und man sich radikal die Haare abschneiden lässt, wäre es ja nett zu wissen, ob das denn danach auch wirklich gut aussieht. Da soll ein neuer TikTok-Effekt oder eher so ein Tool bei TikTok helfen. Der soll ausrechnen, ob einem lange oder kurze Haare besser stehen. Jana Niehof aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat lange Haare.
Habe ich, ja.
Sehe ich eindeutig. Mhm. Hast du schon mal drüber nachgedacht, die Haare abschneiden zu lassen?
Klar. Also ich glaube, viele Leute mit langen Haaren haben schon mal gedacht, ey, man, wird mir die Frisur stehen, wenn sie so sehr viel kürzer wäre, oder sieht es dann richtig doof aus? Deswegen habe ich auch mal diesen ominösen Filter, diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, den habe ich auch ausprobiert.
So, erklär mal, wie funktioniert der überhaupt?
Ja, der soll ausrechnen, wie lang dein Gesicht von der Unterkante deines Ohrs, also quasi vom Ohrläppchen, bis hin zur Unterkante deines Kinns ist. Und wenn der Abstand unter 2,25 Inch ist, das sind 5,7 Zentimeter ungefähr, dann sollen dir eben kurze Haare besser stehen. Und wenn der Abstand länger ist, dann sollen dir eben längere Haare besser stehen. Ich habe mal so durch TikTok gescrollt, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt. Ich habe da auch eine Userin gefunden, die hatte anscheinend richtig lange Haare und die hat sich die abgeschnitten.
So if this number is above 2.25, you're supposed to look better with long hair. Why the hell was this filter not here like 2 weeks ago? I had hair like up to here. I cut it off. Why? I'm so upset. Like, I could have been saved. I could have been saved. Why did I do this to myself?
Ja, die hat's bereut, obwohl der Filter ihr dann danach gesagt hat, ja, wäre besser mit langen Haaren. Aber ich muss sagen, dass ihre Haare, die gehen immer noch bis zum Schlüsselbein. Also ein kurzer Schnitt würde ich das jetzt auch nicht nennen.
Absolut nicht. 5,7 Zentimeter. Ja. Gerade dieses Komma 7 macht mich stutzig. Das ist irgendwie ein bisschen random.
Ja, der Filter ist neu auf TikTok und der geht gerade echt viral. Aber diese Regel, Die gibt es schon seit 2015. Die hat nämlich der bekannte Friseur John Frieda aufgestellt. Und der hat angeblich dafür hunderte Fotos von Prominenten ausgewertet und ist dann irgendwie darauf gekommen, wie genau er das bewertet hat oder wie genau er das berechnet hat. Das bleibt wohl sein Geheimnis. Er hat es danach aber gesagt, so 2,25 Inch, das ist genau der Scheidepunkt, sag ich mal. Diese Regel soll aber allerdings nur für Frauen gelten. Bei Männern ist der Filter dieser Effekt ein bisschen weiter. Der gibt nämlich auch einen Hinweis da, ob es lang oder kurz besser aussieht.
Was kam denn bei dir raus? Lange oder kurze Haare?
Lange Haare. Ich habe nämlich anscheinend einen Abstand von 2,85 Inch. Ja, also knapp über 7 Zentimeter zwischen meinem Ohrläppchen und meinem Kinn. Aber ich muss sagen, man kann den Filter halt auch übel gut austricksen. Also wenn man das Kinn ein bisschen vormacht oder das Kinn auch tatsächlich ein bisschen zurückmacht, dann verringert sich dieser Abstand und dann hat man auf einmal weniger Abstand. Ich hatte dann nur noch 5,5 Zentimeter. Das wird ja dann wieder für kurze Haare sprechen. Und um sicher zu gehen, ich habe mir tatsächlich hier in der Redaktion, habe ich mir ein Lineal rausgesucht, habe mal selber nachgemessen. Da bin ich tatsächlich nur auf 4 Zentimeter Abstand gekommen.
Das ist mal eine Recherche.
Ja, ne? Verrückt.
So, ich höre ein bisschen raus, du würdest diesem Filter jetzt nicht unbedingt eine 1 geben oder dein Vertrauen schenken.
Nee, also der macht Spaß, das muss ich schon sagen. Und viele Filter, viele Effekte von TikTok, die machen einfach Spaß. Aber ich würde ihm jetzt nicht trauen. Und dieser Regel, die John Frieda damals aufgestellt hat, der würde ich jetzt auch nicht blind vertrauen. Aber so ein ganz kleines bisschen Wahrheit ist vielleicht schon dran. Das hat Antonio Weinnitschke mir erklärt. Er ist Art Director beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.
Kleine Köpfe sind ideal für kurze Haare. Und das ist natürlich die ideale Voraussetzung für einen Kurzhaarschnitt.
Ja, also es geht so ein bisschen in die Richtung wie die Regel von John Frieda. Also kleiner Abstand, kleiner Kopf, kurze Haare, großer Abstand, großer Kopf, lange Haare.
So. Ich habe ja auch einen kleinen Kopf, ne? Und wir haben vorhin diesen Test bei mir auch gemacht.
Ja.
Und da kam auch raus, dass ich lange Haare haben sollte. Jetzt habe ich kurze Haare. Also kleine Kopf, Kurzhaarschnitt super, bei großen nicht. Das ist alles, wirklich?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist eine Faustregel, aber eigentlich ist das alles viel komplizierter. Es kommt nämlich darauf an, was für eine Kopfform du hast, welche Haarstruktur du hast. Also habe ich Locken, habe ich glatte Haare? Wie viele Haare habe ich eigentlich? Wie dicke Haare habe ich? Und was für eine Kurzhaarfrisur will ich denn eigentlich? Also komplett abrasiert, kurze Haare wie beim Pixie Cut, längere Stufen bis zu den Ohren. Und was dir dann wirklich steht, das ist super schwer zu sagen.
Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Also wie wissen wir jetzt, welche Frisur zu mir passt?
Ja, ganz einfache Antwort gebe ich dir da. Friseurfragen.
Also ein guter Friseur sollte das eigentlich mitberaten, ne? Also das lernt man schon im ersten, zweiten Lehrjahr. Das wird in der Berufsschule sehr stark mitbehandelt.
Ja, und die kennen sich dann eben halt wirklich damit aus und können dir Tipps geben. Aber ganz ehrlich, jeder findet ja auch was anderes schön. Und wenn jemand Bock auf eine Kurzhaarfrisur hat, dann würde ich einfach immer sagen, ja, go for it. Es muss ja schließlich nur einem selbst gefallen.
So, also stehen mir kurze Haare, soll ich sie lieber länger tragen? Neuer TikTok-Trend, ein Tool, das euch das angeblich sagen soll. Wieso das aber eher nicht so gut klappt, das hat euch Jana Niehoff aus dem Deutschlandfunk Nova-Team gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kisten packen, Bulli organisieren, Möbel abbauen, viel Zeugs aussortieren und wegwerfen und ganz wichtig, die Freundinnen und Freunde anrufen, ob sie beim Umziehen mit anpacken können. Es gibt auch Pizza. So läuft ein Umzug bei uns. Wenn die Bundeswehr aber umzieht mit 700 Soldatinnen und Soldaten und 600 Containern voller Waffen und anderem Material, ist das eine ganz andere Nummer. Die Bundeswehr ist ja aktuell noch in Mali in Westafrika stationiert. Bis Ende des Jahres sollen dann aber alle abgezogen sein, inklusive dem vielen Material aus dem Camp in der Stadt Gao. Und die Zeit bis dahin ist knapp, sagt dieser Bundeswehrkommandant.
Es darf nicht viel schiefgehen, eigentlich darf gar nichts schiefgehen. Wir haben hier keine dreispurige Autobahn, auf der wir unser ganzes Material, unsere Kräfte nach Hause fahren können.
Unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Kai Küstner war beim Kistenpacken in Mali dabei, hat sich genau angeschaut, wie die Bundeswehr versucht, diese Aufgabe zu bewältigen. Kai, da gibt es ja in diesem Bundeswehrcamp so eine große Halle, in der Waffen und andere Dinge eingepackt werden. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich fand es erstaunlich aufgeräumt, ehrlich gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, draußen vor den Toren dieser gigantischen Halle, die wird auch Mattschleuse, Materialschleuse genannt von den Soldaten, läuft man ja auf diesem typisch malischen roten Wüstensand. Den kriegt man aus den Kleidern auch nach Rückkehr durch Waschen kaum mehr raus. Dann sind da aber in dieser Halle fein säuberlich auf Folie ausgelegt die Einzelteile von Pistolen, blitzsaubere G36-Gewehre, gepanzerte Fahrzeuge, Fahrzeuge wie dieser Fuchs-Transportpanzer zum Beispiel, als ich da war, bei denen innen wie außen sozusagen jede Pore mit Desinfektionsmittel gereinigt wurde. Das muss sein, damit keine Tierseuchen eingeschleppt werden nach Deutschland. Also mich hat das insgesamt alles fast schon an OP-Saal erinnert, so rein war es dort. Und das Material muss eben alles registriert, gesäubert, sicher verpackt und dann nach Deutschland geschafft werden.
Alles ganz fein säuberlich, sagst du. Gibt es da auch eine bestimmte Reihenfolge, wie gepackt wird?
Ja, es gibt so eine interne Liste der Bundeswehr, eine Art Rangliste oder Tabelle mit Wichtigkeitsstufe 1 bis 5. Stufe 1 heißt, das muss unbedingt nach Hause, dazu zählen zum Beispiel Waffen, gepanzerte Fahrzeuge. Das soll ja nicht Terroristen oder wahlweise russischen Söldnern, die sich ja in Mali gegenseitig bekämpfen, in die Hände fallen nach dem Abzug. Stufe 5, also ganz unten, wären zum Beispiel Büromöbel. Da ist auch schon eine ganze Menge verschenkt oder versteigert oder verkauft worden. Jetzt ist aber das Problem, man kann nicht einfach das allerwichtigste Zeug zuerst ausfliegen, also Waffen, Munition, Fahrzeuge nach Hause, weil sich dann ja die zurückgebliebenen Soldaten nicht mehr schützen können. Also das ist echt ein Balanceakt, den die Logistiker, den die Bundeswehr da irgendwie hinbekommen muss.
Das ist also eine Herausforderung. Was gibt es noch für große Herausforderungen für die Bundeswehr in der Logistik?
Also der Luftweg ist der sicherste und deshalb will die Bundeswehr einen Großteil des Materials auch ausfliegen und die Soldatinnen und Soldaten natürlich sowieso. Der Kommandeur des letzten Kontingents hat ja gesagt, wir haben hier keine dreispurige Autobahn und das ist wirklich sehr freundlich ausgedrückt. Deshalb ist man unbedingt darauf angewiesen, dass dieser Flughafen in Gao direkt vor den Toren des Camps in Betrieb bleibt. Denn das ist so ein bisschen das Nadelöhr. Wenn der aus irgendeinem Grund schließen muss, dann haben die Deutschen echt ein Problem. Und dabei ist die Zeit, hat der Kommandeur ja auch gesagt, ist extrem knapp. Es müssen noch 600 Soldatinnen und Soldaten ausgeflogen werden. Material im Umfang von 600 Containern ist noch vor Ort. Und das will man alles möglichst bis Weihnachten schaffen.
Das heißt, die Sicherheitslage in den kommenden Wochen und Monaten kann durchaus beeinflussen in Mali, wie schnell die Bundeswehr abziehen kann.
Ja, absolut. Und diese Lage verdüstert sich sozusagen täglich. Aber eigentlich haben mir alle, mit denen ich da gesprochen habe, versichert, die Deutschen, die Blauhelme der anderen Nationen sind eigentlich kein direktes Anschlagsziel. Warum sollten die Terrorgruppen jetzt auch ihre Kräfte da verschleißen, indem sie die ohnehin abziehenden Truppen noch angreifen? Was aber auch stimmt, ist, dass die Gefahr wächst, dass man sozusagen aus Versehen Opfer von Kampfhandlungen werden kann. Bestes Beispiel, es gab einen Angriff am 8. September auf ein Lager der malischen Armee. Das liegt nur wenige hundert Meter entfernt und in Sichtweite vom deutschen Camp. Da haben mindestens zwei Selbstmordattentäter ihre Autobomben hineingesteuert. Danach wurde stundenlang gekämpft. Ich habe mit einem deutschen Soldaten gesprochen, der als Alarm ausgelöst wurde, sofort zum Wachturm am Haupteingang geeilt ist und dem da buchstäblich die Kugeln um die Ohren geflogen sind. Ein Querschläger ist auch im deutschen Lager tatsächlich eingeschlagen. Dabei wurde niemand verletzt, aber die Gefahr, dass man so eine Art Kollateralschaden wird, die wächst und das macht den Abzug natürlich noch schwieriger als ohnehin schon, vor allem wenn der Flughafen davon in irgendeiner Form in den nächsten Wochen noch betroffen sein sollte.
Der Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali bis Ende des Jahres. Hintergründe waren das von unserem Korrespondenten dort, Kai Küstner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr auch diese Plünderungsvideos gesehen in sozialen Medien aus den USA oder auch aus England. Leute, die sich im Supermarkt den Wagen voll machen und dann versuchen rauszurennen. Supermärkte machen in bestimmten Stadtteilen auch dicht in den USA und sagen, hier verkaufen wir nichts mehr. In anderen Läden werden selbst abgepackter Käse oder Steaks schon mit Sicherheitsmagneten versehen oder in Glasvitrinen eingeschlossen. Kaffeepackungen werden mit leeren Attrappen ausgestellt und eine volle Packung bekommst du dann nur auf Nachfrage. Also nach Angaben der Unternehmen geht die Zahl der Ladendiebstähle gerade durch die Decke. Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsreporter Gregor Lischka hat sich das und auch die Lage in Deutschland näher angeschaut. Was ist denn da gerade im UK und in den USA los?
Also die großen Handelsverbände laufen da gerade Sturm. In Großbritannien schreiben sie auch Beschwerdebriefe an die Politik, an die Polizeistellen im Land. Immer die Botschaft, die Zahl der Ladendiebstähle explodiert gerade. Da reichen die Angaben dann, je nachdem, wen man fragt und welche Statistik da berufen wird, die reichen da von einem Anstieg um 20% bis hin zu einer Verdopplung der Diebstahldelikte. Und was da medial auch immer wieder aufploppt in dem Zusammenhang, ist die Cost of Living Crisis, also diese Krise der hohen Lebenshaltungskosten mit der viele Briten und natürlich auch Amerikaner auch konfrontiert sind. Und der Finanzvorstand von unter anderem Primark, also dieser Billigmodekette, die gehören eigentlich zu Associated British Foods, also einem großen Handelsunternehmen. Dieser Finanzvorstand äußert auch beispielsweise gegenüber der britischen Boulevardzeitung The Sun schon die Vermutung, die Inflation würde da eine wichtige Rolle spielen. Sprich, die steigenden Preise hätten vielen Leuten so eine Art Ausrede geschaffen, jetzt zu klauen, was sie wollen.
Wie ist es denn in Deutschland? Ist an der These vielleicht was dran, dass die Inflation dafür sorgt, dass mehr Menschen klauen, statt ein Produkt teurer jetzt zu kaufen?
Also nicht nur in den USA und Großbritannien steigen die Ladendiebstahlzahlen, auch hier tatsächlich. Das EHI Retail Institute, das ist so eine Art Forschungsinstitut der Handelsunternehmen in Deutschland, legt genau dazu jährlich auch eine Studie vor. Und der Studienleiter Frank Horst hat mir das hier erzählt.
Wir haben die letzte Studie zum Kalenderjahr 22 gemacht und im letzten Jahr, also im Vergleich zum Vorjahr, sind die Diebstahlzahlen enorm angestiegen. Also was die Anzeigen betrifft, haben wir über 30% mehr Anzeigen gehabt. Und auch was die Kundendiebstähle, was der Handel wertmäßig festgestellt hat, das ist deutlich gestiegen.
Heißt das denn jetzt, die Inflation treibt tatsächlich nicht nur die Preise nach oben, sondern auch die Zahl der Ladendiebstähle?
Nein, tatsächlich nicht. Ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Aber während der Corona-Pandemie 2020, 2021 gab es ja so eine Art künstlichen Rückgang bei den Ladendiebstahldelikten. Also viele Läden waren ja zumindest zeitweise geschlossen. Man konnte also gar nicht klauen. Und wenn jetzt wieder die Zahlen so stark steigen, dann ist das laut Frank Horst eigentlich nur wieder eine Rückkehr zur Normalität. Also auf das alte Niveau von vor der Pandemie.
Jetzt könnten natürlich aber auch Menschen argumentieren, ja, wird alles teurer, die Leute klauen halt mehr, oder?
Ja, auf den ersten Blick schon, aber so ein direkter Effekt lässt sich halt kaum oder auch nur ganz schwer nachweisen. Dafür findet Kriminalität ja unter viel zu komplizierten und auch intransparenten Bedingungen statt. Es ist ja nicht wie in einem Chemielabor, dass man nachweisen kann, okay, Faktor X führt jetzt zu Verhalten Y. Das hat mir auch nochmal Nicole Bögelein, Kriminologin an der Universität Köln, bestätigt. Auch die Dunkelziffern sind viel zu hoch. Aber auch in vergangenen Krisenzeiten, also während der Finanzkrise zum Beispiel, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit oder auch während der Flüchtlingskrise, da gab es laut Frank Horst auch immer wieder die Vermutung, na, das sind doch jetzt Bedingungen, die werden dafür sorgen, dass die Ladendiebstähle hochgehen. Aber rückblickend hatte er, und er betreut das Thema schon seit 20 Jahren, nie so einen Effekt dann wirklich feststellen können.
Also hat die Inflation gar keinen Einfluss auf Diebstähle?
Jein. Also Inflation spielt wahrscheinlich schon eine Rolle bei Ladendiebstählen. Frank Horst vermutet aber, dass die Inflation einfach nur für ein anderes Diebstahlverhalten sorgt.
Aktuell ist es aber schon so, dass gerade im Lebensmittelhandel eine Veränderung der Diebstähle festgestellt wird. Also dass beispielsweise Produkte verstärkt geklaut werden, die früher nicht so im Fokus standen.
Und er nennt dann da als Beispiele Käse, Fleisch und Wurstwaren, aber auch Butter.
Das sind so Dinge, wo man davon ausgehen kann, okay, das hat sicherlich mit der Inflation auch zu tun, auch durch die Preissteigerung, gerade bei diesen Produkten, dass eben mehr Kunden diese Dinge klauen.
Also ökonomisch schwierige Zeiten führen nicht unbedingt dazu, dass automatisch mehr geklaut wird. Aber Frank Horst vermutet, dass sich das Diebstahlverhalten ändert, dass Menschen durch die Inflation also nicht generell mehr, sondern anders klauen. Also vielleicht nicht mehr so sehr das Deo oder das Parfum mitgehen lassen, sondern halt auch vor allem Grundnahrungsmittel.
Mehr? Nicht unbedingt, aber anders. Also Inflation und Ladendiebstähle, wie hängt das zusammen? Informationen und Hintergründe waren das von Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsreporter Gregor Lischka. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.